Lachs Brunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavouras und Anselm Neft.
Hallo, herzlich willkommen bei Lachs Brunch 49. Heute leider ohne Nefeli, die sich eine Auszeit fürs Schreiben ihres Romans genommen hat. Da kommt Großes auf uns zu, ihr Lieben. Aber dafür mit einem tollen Gast. Ich begrüße herzlich Marie-Alice Schulz.
Hallo, schön hier zu sein.
Ja, Marie-Alice Schulz ist Autorin und bildende Künstlerin. Ist schon lange in Hamburg, gehört hier so ja fest zur Kulturszene dazu. Und Lesende kennen vielleicht ihren ersten Roman Mikado-Wälder oder ihren zweiten Roman Der halbe Apfel. Ersterer ist erschienen bei Rowohl, zweiterer bei der Frankfurter Verlagsanstalt. Und heute sprechen wir aber nicht über das Oeuvre von Frau Schulz, sondern über das Buch, was sie zur Besprechung hier ausgesucht hat. Worum handelt es sich?
Ah, es handelt sich um Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten. Ein Roman von Zlata Rochal.
Aha, also wir kommen wieder zu den langen Titeln. Das gab ja mal so eine Phase mit langen Titeln, da ist wieder einer. Von wann ist das?
Das ist von 2024.
Und im Klaassen Verlag erschienen, ne?
Genau.
Und von der Zlata Rochal gab es davor auch schon einen Roman, wenn man das so nennen will, ne? 143 Formen des Nichtseins oder wie hieß das? Das war doch auch auf der Longlist des Deutschen Buchpreises,
genau, glaube ich. Genau, ne? Das war das Buch davor. Und mir ist sie aber zuerst aufgefallen durch Wir verzichten auf das gelobte Land. Das war ein Lyrikband, der 2019 bei Reinicke und Voss erschienen ist.
Weißt du noch, wo du diesen Lyrikband gefunden hast? Weil es ist ja wirklich, Lyrik ist ja nichts, was einem in den Buchläden so um die Ohren gehauen wird oder in großen Stapeln da liegt. Wie kommt man da dran?
Ich glaube, das muss eine Rezension gewesen sein, die ich gelesen habe, in dem es empfohlen wurde.
Und weißt du noch, was dich da an der Rezension neugierig gemacht hat?
Oh, das ist eine gute Frage. Vielleicht einfach auch der Titel?
Ja.
Ja.
Und deswegen verfolgst du seitdem ihr Schaffen?
Ja.
Ja, und deswegen hast du das Buch ausgesucht?
Ich habe sie dann nochmal gesehen und das ist auch der Bogen zu Nefeli, ja, als sie auf der Hamlet gelesen hat. Da hat Nefeli die Lesung moderiert.
Ja.
Und auch da hat mir sowohl die Lesung wie die Auszüge haben mir sehr gut gefallen.
Ja, da war ich leider nicht. Also, das muss irgendwie die Hamlet 2024 gewesen sein, ne?
Genau. Und
aus irgendeinem Grund habe ich da gefehlt. Ich habe gepatzt. Ja, ich fasse kurz zusammen, worum es in meiner Wahrnehmung bei dem Buch grob geht, damit man so einen ganz kleinen Eindruck hat. Das ist eine Ich-Erzählerin, die heißt Maria Nowak. Nowak ist, glaube ich, der Name ihres Mannes, ne? Gernot Nowak. Sie hat eigentlich einen polnischen Nachnamen, den ich jetzt vergessen habe als Chauvinist und jemand, der Nachnamen aus anderen Ländern schnell vergisst. Und diese Ich-Erzählerin ist eigentlich eine Wissenschaftlerin und Übersetzerin, übersetzt aus dem Russischen, aus dem Polnischen und hat zwei Kinder, Elia und Laura, und ist von ihrem Leben doch recht angestrengt und nimmt sich so eine Art Auszeit in Berlin in einem Hotel. Sonst wohnt die kleine Familie in Mecklenburg auf dem Land. Und in diesem Hotel übersetzt sie Briefe eines in die USA ausgewanderten Deutschen, der vor etwa 100 Jahren oder länger, also so im 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhunderts in die USA ausgewandert ist. Und diese Briefübersetzungen gehen dann bei ihr einher mit Antworten, die sie an diesen längst verstorbenen Deutschen schreibt. Und da gibt es also ein Du, das angesprochen wird in dem Buch, wo sie jede Menge ihrer Gedanken und Beobachtungen los wird. Also es sind Gedanken über Mutterschaft, über die Vereinbarkeit von, so einer wissenschaftlichen Laufbahn mit Mutterschaft, sind aber auch Beobachtungen von Menschen in der Bahn in Berlin oder von der Plattenlandschaft in Mecklenburg und so weiter. Ja. Du hast das Buch jetzt zum ersten Mal gelesen?
Ja.
Wie war das für dich?
Hat es
das gehalten, was es bei der Lesung, bei der Hamlet versprochen hat oder vielleicht sogar noch deine Erwartungen übererfüllt?
Auf jeden Fall. Also was mir sehr gefallen hat, war das Setting. Also dass man wirklich von einem sehr geschlossenen Raum ausgeht, dem Hotelzimmer, und von dort seine Gedanken erstmal überhaupt ins Laufen oder ins Rollen bringt. Und es hieß irgendwo, das Buch sei ein leises Buch. Ich empfinde das gar nicht so, weil ich den Eindruck habe, dass wahnsinnig viel passiert. Mhm. Das sind sehr kleine Szenen, die sie beschreibt, und die beschreibt sie auch immer im Rückblick, weil sie ja im Hotelzimmer sitzt.
Ja.
Aber ich finde, da setzt sich ein ganzes Leben zusammen.
Mhm.
Also die Aktion ist gar nicht so, ich vermisse da gar keine Aktion, weil ständig eigentlich irgendwas passiert und sie darüber nachdenkt, was genau ist da eigentlich passiert und warum bin ich jetzt so gelähmt oder warum fühle ich mich eigentlich so ermattet in diesem Hotelzimmer.
Ja, ihr geht es nicht besonders gut. Ich meine, das kennen viele von uns. Man ist die ganze Zeit irgendwo in was eingespannt und dann hat man endlich sich mal Zeit freigeschaufelt, um an seinem Werk zu arbeiten und merkt dann so, jetzt geht's gar nicht gerade. Ne? Weil man ist gelähmt, man hat Angst, Selbstzweifel oder muss jetzt erstmal emotional verarbeiten, was man die ganze Zeit weggeschoben hat und da kommt jetzt bei ihr vieles hoch. So, ne? Ja. Ja. Also ich sag mal diplomatisch, also diplomatisch würde ich formulieren, ich glaube, ich bin nicht die Person für dieses Buch. So, also Buch und ich passen nicht so gut zusammen. Das könnte man einfach auch sich leicht machen und sagen, als 51-jähriger Mann ohne Kinder sollte ich das doch recht selbstreferenzielle Buch einer 32-Jährigen mit zwei Kindern vielleicht einfach nicht besprechen. Das wäre der elegante Weg, aber dann wäre die Folge auch relativ schnell vorbei jetzt, ne? Weniger wohlwollend würde ich sagen, mir kommt das Ganze vor, als ob Slata Rochal sechs Erzählungen für die Bellatrice geschrieben hätte und sechs Essays fürs Missy-Magazin und dann noch Tagebuch und alles jeweils auseinandergeschnitten und neu zusammengesetzt hätte zu einer Form, wo sich so Gedanken, Beobachtungen, Themen permanent abwechseln und für mich kein Leben ergeben, so wie für dich. Also du siehst da so ein ganzes Leben drin und ich sehe einfach so ein Assoziieren über Sachen, die einen jetzt gerade irgendwie umtreiben oder betreffen. Ich finde manche der Gedanken sehr interessant. Ich finde es auch intelligent, wie sie Dinge darstellt, weil es oft dialektisch ist. Also sie hat eine These und gleichzeitig die Antithese dazu. Es gibt so diese Kippschwingung. Also das ist jetzt nicht irgendwie dummes Geschwätz oder so. Aber es werden ganz viele Themen nur angerissen, wie zum Beispiel, dass sie ihren Sohn Elia zu lieben scheint und irgendwie mit dem ein gutes Verhältnis hat und ihre jüngere Tochter Laura nicht so. Also mit der ist sie irgendwie, wird sie nicht so richtig warm. Finde ich super spannend. Wie ist das, Mutter zu sein oder Vater zu sein und einem das Gefühl zu haben, dass man ein Kind nicht so liebt? Das kommt so zwei, dreimal vor. Dann beschreibt sie so ein bisschen kokett ihren Alkoholkonsum, der nach einem Problem klingt. Dann täuscht sie auch kokett so Selbstmordfantasien an und spätestens da bin ich auch echt dann so ein bisschen genervt gewesen, wenn da irgendwie steht, ja, ich stelle mir vor, in den vierten Stock zu gehen und oben bei den Topfpflanzen mich über die Brüstung zu hängen und dann runterzustürzen, aus lauter Freude, aus lauter unglücklich sein. Und ich denke so, aus lauter Freude, aus lauter unglücklich sein, was denn jetzt? Ich weiß schon, es liest sich erstmal toll, es ist ambivalent und man kann aus den Gründen vielleicht sich umbringen oder aus den Gründen und ich glaube, es hat sich noch nie einer aus lauter Freude umgebracht, also wenn, dann vielleicht in einem manischen Wahn oder so und es klingt für mich dann irgendwie prätentiös, kokett gemacht und wie eine Behauptung, die nicht mit Leben gefüllt ist und das betrifft jetzt nicht das ganze Buch, aber ich finde, es sind immer wieder Stellen drin, wo ich denke, ja, da tust du jetzt so, als ob das ein wichtiges Thema für dich wäre oder da tust du so, als ob da eine Empfindung hinter wäre, aber es ist nur so, wenn es dir wirklich wichtig wäre, würdest du da nicht so kokett drüber schreiben und es würde irgendwie mehr passieren oder du würdest mal auch mal bei einem Thema bleiben. Das ist meine Meinung.
Ich hatte das genaue Gegenteil. Also ich hatte eher das Gefühl, da ist jemand wahnsinnig ehrlich mit seinem Problem und dieses Sprunghafte entsteht auch aus einer Überforderung, also dass so viele Themen einen angehen. Und ich glaube, dass diese persönlich wirkenden Probleme eigentlich ein gesellschaftliches Muster hinter sich haben oder ein Hervorrufen, das dazu führt, dass eine Frau diese Care-Arbeit, und sie sagt ja auch, dieser Begriff Care-Arbeit gefällt ihr eigentlich gar nicht.
Ja, das fand ich ganz gut.
Weil das klingt wie eine Seife oder wie so eine Lotion.
Ja, und sie meinte, man muss immer misstrauisch sein, wenn so englische Begriffe komplexe Sachverhalte so eindampfen sollen. Ne? Das sind so ganz schöne kleine Beobachtungen.
Also wie da auch über Sprache nachgedacht wird, das hat mir gefallen. Aber auch wie an einzelnen kleinen Szenen, was dargestellt wird. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass das jemand ist, der hier irgendwas vorschwafelt, sondern der sehr genau ins Detail geht und die sehr genau schaut einfach auch, was macht mein Alltag aus und wieso fühle ich mich jetzt so überrumpelt von dem Ganzen. einerseits als Frau, andererseits aber auch als Autorin, die sie ja weiter sein will. Und sie versucht sich da zu behaupten, auch in einem universitären Umfeld, das einfach auch sehr prekäre Umstände mit sich bringt.
Ja.
Und ich glaube, es interessiert auch Leute, die keine Kinder haben. Also dieses, wie
Überforderungen kennt der eine oder die andere. Ja,
ja, also einfach auch, ne, welche Rolle habe ich und wie komme ich eigentlich zu dem, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Es gibt diese eine Szene, wo sie sich vorstellt, dass sie da im Garten sitzt und Autoren empfängt mit einem Tee und stundenlang über Übersetzung spricht.
Ja.
Und ich glaube, jeder Mensch hat so ein Bild von sich in der perfekten Form. Mhm. Also so eine Quintessenz des eigenen Wesens. Wie könnte das aussehen, wenn alles glatt liefe?
Ja.
Und dann kommt halt dieser ganze Alltag immer dazwischen. Und das, fand ich, war eben deshalb diese ganz kleinen Alltagseinsprengungen, fand ich total überzeugend, weil das sind ja immer die Hindernisse auf ihrem Weg.
Ich lese mal eine Stelle vor, die so, glaube ich, sowohl das, was du gerade gesagt hast, als auch das, was ich davor gesagt habe, ein bisschen abbilden könnte. Also, wobei das Sprunghafte hier nicht so drin ist, was ich bemängelt habe, ne? Und was du gut findest. Und da können wir gleich nochmal drüber reden, was es damit auf sich hat. Seite 62, zumindest hier bei meiner E-Book-Version. Was bin ich eigentlich wert und warum traue ich mich nicht, das zu machen, was ich will? Weiß nicht mal, was ich will. Will alles auf einmal. Eine gute Stelle pro forma mit genug Geld und dann endlose Schreiben, um meinen eigenen endlosen an meinen eigenen endlosen Sätzen. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen hier. Ich habe das rausgeschrieben. Hatte mal die Idee, ein Buch zu schreiben darüber, wie unsere Tage aussehen, wie viele schwärzeste Gedanken ich jeden Abend horte, wie müde Gernot abends von der Uni kommt. Und Gernot sagte, wer würde das lesen? Und ich, aber das ist doch wahr. Und er wiederholte, wahr ist es schon, aber wer würde es lesen wollen? Damit beschreibt sie ja im Prinzip ihr eigenes Projekt hier, ihr literarisches Programm. Sie schreibt die schwärzesten Gedanken auf, die Müdigkeit ihres Mannes, geht den Themen einfach nach, die sie so anfallen. Und nimmt schon die Kritik vorweg, wer will das lesen? Und sie sagt, aber es ist aber nun mal so, wie es ist. Ne? Also man könnte dem Buch dann zugutehalten, es bildet ein Lebensgefühl ab einer jungen Frau von heute, mit dem sehr viele was anfangen können, weil die Gedanken so schnell und sprunghaft sind, weil man so gehetzt ist, dass man die Gedanken manchmal gar nicht zu Ende denken kann, weil man sich immer wieder fragt, ist es mein persönliches Problem, sind es strukturelle Probleme, hat es mit meinem Geschlecht und meiner Herkunft aus Polen zu tun oder ist das einfach auch, mache ich mich dann nur zum Opfer? Ne? Also das sind alles so Fragen. Aber ist das nicht ein bisschen viel so für ein Buch?
Ich weiß nicht.
Also wohin führt das?
Ich finde, was dieses Buch auch so auszeichnet und was ich bisher so noch nicht gelesen habe, ist die feine Ironie dahinter.
Mhm.
Also die Themen werden sich ja auch schon verhandelt, teils in der Literatur, aber es ist irgendwie nochmal ein ganz frischer Blick, finde ich, darauf, durch dieses bisschen Witzhafte auch, die eine Stelle, wo sie Entspannung auf Deutsch mit Klangschalen und so beschreibt.
Ja, das habe ich auch vor Augen. Sie sagt dann, Entspannung auf Deutsch ist Klangschalen, Massagen, Kräuterbeete. Und auf Polnisch ist es Maniküre,
Friseur,
Spiritus und Friseur. Ne? Und sie hasst Achtsamkeit und Resilienz und liebt Konsum.
Also so, ne? Das tun vielleicht auch andere in der Literatur, aber es ist irgendwie nochmal so eine Drehung mehr, finde ich, diese Ironie, diese Feine.
Ja.
Und die gibt dem Ganzen doch irgendwie auch nochmal so einen Abstand zu den Dingen, also der mir so auch noch nicht begegnet ist. Und ich musste einfach auch häufig lachen. Also das ist ein Buch.
Hast du noch so eine Stelle, wo du dich amüsiert hast?
Also ich habe mich sogar, glaube ich, bitter amüsiert, auf bittere Art.
Ja.
Und zwar geht es da um eine Vertragsverlängerung, die scheinbar nicht stattgefunden hat. Ach, sagte meine Chefin, als der Vertrag auslief und ich versuchte zu sagen, wie viel Angst es mir bereitete. Sie sind doch nicht ängstlich, Sie werden was finden. Da bin ich mir sicher. Und ich lächelte und lachte und schüttelte ihr fröhlich die Hand.
Mhm.
Also diese Ambivalenz, ne, immer da so was Positives und man ist der gute Player am Markt und gleichzeitig ist das einfach ein System, das keine fortlaufenden Verträge gerade im Mittelbau gewährt. Also
lustig finde ich die Stelle nicht und auch nicht unbedingt ambivalent, sondern es ist einfach, dass die Chefin eine ganz geschickte Machttechnik benutzt.
Ja.
Und das Gegenüber dazu zwingt, nicht zu zeigen, dass sie sich schwach und scheiße fühlt. Ne?
Also genau,
das ist
also
das ist ein sanfter Zwang. Das ist also gut beobachtet und es ist sehr mies.
Ja, genau. Also dieses Ja, das ist eigentlich, das Lustige daran ist nicht die Situation an sich, sondern wie man denkt, so hier stimmt irgendwas grundlegend nicht so. Und das, dieses Gefühl ist häufig im Buch.
In den modernen Arbeitsverhältnissen gibt es halt auch also Gewalt, so eine, die aber halt so schwerer zu greifen
ist. Ja, eine Absurdität wird da einfach auch so ganz trocken beschrieben.
Ja.
Und man könnte denken, alles ist ja so formal richtig, die versucht die aufzumuntern, aber es ist einfach furchtbar und schrecklich, was da passiert. Also.
Ja, ja, und das ist auch dieselbe Chefin, die vorher als die Ich-Erzählerin sagt, ich möchte gerne den Mutterschutz. Halt darauf so reagiert, als ob sie sagt, ich habe die Pest.
Ja, ja.
Ne? Also ganz angewidert. Und das ist natürlich auch deswegen spannend, weil es nicht ein Chef, sondern eine Chefin ist. Ne? Also beim Chef würde man denken, ja, genau, dass diese alten weißen Männer, ich kann es auch schon nicht mehr hören, selber sollte ich es auch nicht mehr sagen, keinen Sinn dafür haben, dass Mütter nun mal Kinder kriegen und sie selber auch von der Mutter geboren worden sind. Erwartet man aber zumindest von der Chefin ein bisschen Solidarität mit einer Frau. Aber auch das ist im modernen Arbeitsleben dann nicht unbedingt gegeben. Und in Deutschland ist ja sowieso so, dass diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie irgendwie nicht so richtig da ist. Und so auch Europa im europäischen Vergleich sogar relativ schlecht dasteht. Ne? Und dass du gerade als Frau deine berufliche Karriere da oft stark gefährdest, wenn du schwanger bist.
Ja, es geht ja eigentlich auch um Frauen in ihrer Familie. Wir haben die zum Teil gearbeitet, ne? Ja. Auch mit ihrer Mutter, die, glaube ich, als Buchhalterin in Polen gearbeitet hat und dann als Putzfrau in Deutschland. Also es geht überhaupt um wie Frauen auch arbeiten. Oder ihre Oma, die denkt, ach, den Abschluss jetzt, den braucht sie doch eigentlich gar nicht. Sie ist ja verheiratet. Also, oder zumindest lebt sie in einer Partnerschaft und wird doch für das Geld sorgen.
Das kann so schlimm nicht sein, ne? Ja.
Also, das ist auch so ein seltsames Bild, ne? Aber gleichzeitig ist es auch so, dass sie quasi mehr Beiträge zahlt, weil das für die Steuer besser ist.
Ja.
Also, da kommen so Absurditäten des Systems.
Ehegattensplitting oder wie ist das? Ja, egal. Absurditäten des Systems. Ja, aber das sind halt eine ganze Menge Themen, ne? Es ist so dieses Regretting Motherhood mit Laura. Es ist dieses als Akademikerin gut ausgebildet, trotzdem prekär arbeiten. Es ist dieses Unvereinbarkeit von Beruf und Familie, gerade für Frauen. Es ist das Thema, wie bin ich als polnische Immigrantin von meiner Mutter geprägt? Sie hatte auch ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter. Und all diese Sachen werden meiner Ansicht nach halt kurz angerissen und haben auch irgendwas miteinander zu tun. Aber es verläuft sich so, also es ist, glaube, dass es real ist, dass Menschen so ticken, ne? Dass man diese ganzen Sachen, so wenn man jetzt 3 Tage in so einem Hotelzimmer sitzt, so denkt.
Hattest du keine greifbare Person vor, also?
2-3 Mal, und zwar fand ich super, dass sie Metal-Titel ernennt, nämlich Blessed and Possessed von Powerwolf. Das ist so eine richtige Prollo-Metal-Band, die auf Wacken spielen. Also es ist so, wenn man richtig peinlichen Metal nennen will, dann nennt man Powerwolf. Und dann kommt noch mal von Halloween Keeper of the Seven Keys drin vor. Da hatte ich plötzlich eine Person, geil, die 32-jährige Wissenschaftlerin und Übersetzerin aus dem Slawischen und junge Mutter, die hört Power Metal von Powerwolf, ist das niedlich. Das fand ich sehr greifbar.
Aber ich fand das gar nicht so niedlich. Also ich fand die Idee super, dass sie da mal, also es ist ja eigentlich die Idee, dass sie eine Freundin überzeugt, zusammen aufs Wacken zu fahren.
Ja,
ne? Das ist
ja,
das erste Mal so. Und diese Freundin war früher, glaube ich, auch in der Szene verortet und ist jetzt plötzlich aber gar nicht mehr daran interessiert.
Ja.
Also wie so auch so Lebenswege sich plötzlich.
Ja, ja, genau. Also dass man auch dieser Übergang von jung zu erwachsen sein. Ne? Dann fand ich mal sehr interessant, oder da ist mir die Person näher gekommen, wo sie sich so quer so ein bisschen zu so zeitgeistigen Sachen aus unserer Blase stellt. Also einmal zum Beispiel sagt sie, ja, es gibt diese ewig jungen, diese ewig jungen progressiven Menschen, die in Asterixen reden und politisch super korrekt sind und die Geschlecht als Konstrukt entlarven und so weiter. Und dann sagt sie so, ein einziges Kind, nur ein Kind ändert all das. Plötzlich ist Geschlecht wieder Geschlecht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Also ich kenne so einen super progressiven Typen, der ist Vater und der ist aber trotzdem so geblieben, ne? Also super progressiv in Anführungszeichen auch, das kann man ja auch kritisch hinterfragen. Aber dass sie halt so sagt, diese Perspektive der Wokeness oder so, muss man sich auch leisten können und hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man eben sich von dem Stress, in den sie sich begeben hat, fernhält.
So, ja, ne? Ich glaube, da spielt der Körper ist, auch eine wichtige Rolle.
Ja, genau,
Rolle.
Der Körper, also, ne, dass sie sagt dann, du bist dann einfach eine Frau, wenn du 9 Monate ein Kind in dir hast und danach als Milchstation, sagt sie, glaube ich, herhältst und auch merkst, was das alles mit deinen Hormonen macht und so. Und der Mann eben da gar nicht mitmachen kann. Ne, ich ob glaube, er nun will oder nicht.
Das andere, sie sagt, wirft es ja auch indirekt vor, ne, dass andere sich mit Archiven und das alles so schön theoretisch durchgehen. Und sie hat aber Narben von den Geburten. Also es sind sichtbare Spuren am Körper.
Das ist der reale Körper. Und sie sagt, ja, klar, die Leute, die können bis tief in die Nacht über Nature Writing diskutieren. Und sie kann da nicht mehr mithalten.
Genau, jetzt, sie muss am nächsten Morgen ran.
Und
ja.
Und da, also in solchen Momenten wird die mir schon greifbar, weil ich merke, das ist jemand, der nicht dem Mainstream-Diskurs nach dem Mund redet, sondern ja, auch einfach aus einer eigenen Not sagt, ey, fickt euch, es ist anders. Und dann aber wunderbar dialektisch sagt, einerseits beneide ich euch für eure Unbeschwertheit, andererseits denke ich, na, vielleicht bin ich aber doch diejenige, von der dann mehr bleibt. Und mit mehr bleiben meint sie nicht Kinder und Enkelkinder, sondern dass sie wirklich an der Realität mehr Anteil hatte, durch den Körper. Und dieses Hin- und Her-Überlegen und Zweifeln, das finde ich cool und sympathisch. Und leider stört's mich halt dann, wenn so Sachen kommen wie, ich stelle mir vor, mich umzubringen aus Freude oder unglücklich sein. Und ich denke, come on, das ist für mich dann auch so sehr jung. Also das ist so was man so kokett sagt, wenn man 25 ist oder was.
Aber sie hat ja auch noch ganz andere Bilder. Es gibt auch einmal dieses, dass sie sich mit, ich glaube, mit einem Gemüseschäler den Mund zum Lächeln aufschnitzen will. Also da sind auch so Bilder gewesen.
Ja, das ist schon ganz cool, ja.
Oder diese Käfer, es gibt an einer Stelle Käfer, die aus diesem Gesundheitsbuchweizenkissen
kommen.
Und dann hat man so eine kafkaeske Szene dieser ganzen Käfer und das sind Bilder, die habe ich so noch nie gelesen. Also da finde ich, das ist nicht eine naive 33-Jährige.
Ja, ja. Ich finde, das wechselt halt so.
Das sind starke Bilder, wo ich einfach auch so was Filmisches sehe.
Ja, es gibt neben vielen so sehr kopflastigen und reinen Gedenkpassagen halt auch so richtige Bilder, ne? Erinnerungen oder jetzt in dem Hotelzimmer spielend und auch manchmal ganz konkrete Markennamen oder Fernsehserien oder ne, so, was das sehr anbindet dann wieder an der Realität. Das ist irgendwie ganz cool.
Und der Umgang mit den Briefen. Also sie schreibt ja wirklich dann Antworten auf diese Auswandererbriefe.
An diesem Joe Coppell oder wie der heißt.
Und diese Antworten.
Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was die mit diesem, also warum dieser Auswanderer für sie irgendwie interessant ist. Kannst du mich da ein bisschen erleuchten?
Also ich fand an sich die Idee so absurd, dass man 100 Jahre später auf einen Brief antwortet.
Sowas kann ja natürlich passieren, aber warum gerade bei dem, also warum sind es gerade diese Auswandererbriefe?
Ich hatte den Eindruck, dass sie da jemanden auch wiedererkennt, der auch aus seinem Leben flieht, also der aus diesem Bayern quasi da ins neue Amerika aufbricht, dann neu in der Fabrik arbeitet und sich eigentlich auch wieder totschuftet, so ähnlich wie sie in ihrem Alltag, dass da so eine Parallele ist. Und er wartet ja auch immer auf seine Geliebte, die noch in Deutschland ist, diese Mary, die er eigentlich...
Und sie heißt ja auch Maria,
genau, und sie antwortet dann in seinem Namen.
Ja.
Also insofern. Und ich habe irgendwie in einem Interview gehört, dass sie eigentlich Lust hatte, sie hat sich für ein Stipendium beworben bei einer Bibliothek und da ging es um diese Auswandererbriefe und sie hatte ins Konzept geschrieben, dass sie gern mit denen arbeiten würde und aus heutiger Sicht antworten.
Verstehe.
Und es hat das Stipendium hat sie nicht bekommen, aber diese Idee fand sie so gut.
Okay.
Und das hat mir gefallen, dass man sagt, ist mir jetzt egal mit dem Stipendium, ich mache es, ich bin überzeugt davon.
Also ich konnte mit diesen Auswandererbriefen, mit dieser Ebene nicht viel anfangen.
Ich fand das Deutsch total spannend. Also dieses.
Auch das habe ich nicht so ganz geglaubt. Das ist so eine Mischung aus Deutsch rückübersetzt aus dem Englischen. Und manchmal dachte ich, ja, klingt cool. Und manchmal dachte ich, ich weiß nicht.
Hast du denn, ich weiß nicht, ist das in deiner Version, du hast das ja digital gehabt, hast du die Faksimile-Briefe hinten?
Ja, die sind hinten die drin. Sind,
weil erst da hat sich mir eigentlich erschlossen, dass es tatsächliche Briefe sind.
Ja,
also
die
hat sie sich nicht ausgedacht, sondern das sind wirklich Auswanderer.
Ja, das ist schon eigenwillig, du hast recht, ja.
Das fand ich dann total überraschend, dass wirklich die so, also es ist so eine Mischung aus Amerikanisch und Deutsch teils.
Das ist völlig absurd eigentlich,
diese Sprache,
wie das klingt.
Ja.
Was mich aber ein bisschen rausgerissen hat, weil wenn man dann so, dann denke ich halt viel darüber nach, warum ist die Sprache so, wie sie ist? Warum ist das so geschrieben? Was hat das mit diesem Deutschsein auf sich? Gut, das kann man natürlich als tolles Stilmittel ansehen, gerade, dass man mal rausgerissen wird und nicht in so einem Plot aufgeht. Ne? Sie sagt ja auch, glaube ich, selber mal, diese Ich-Erzählerin.
Ich liebe einfach Briefe. Ich glaube deshalb. War das einfach eine Begeisterung?
Lass uns gleich über die Briefe reden. Der Briefroman kommt vielleicht auch noch mal wieder. Ne? Sie sagt doch mal an einer Stelle, dass sie halt auch so ein Erzählen in, mit so einer Entwicklung der Hauptfigur und in so einer überschaubaren Chronologie und so halt auch nicht wahrhaftig findet. Ne? Also, ich weiß nicht genau, das habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber es ist halt, das literarische Programm wird auch in dem Buch erklärt, warum das Buch so ist.
Ich finde, es gibt halt auch so viele Bücher, die einfach über einen Plot laufen und dieses Buch ist mal was anderes. Also, das hat zwar wiederkehrende Figuren, Aber es ist eigentlich viel stärker in den Bildern. Und das hat mir auch gut gefallen.
Ja, man könnte sagen sogar, es ist wie eine Ansammlung von Prosagedichten.
Ja, oder? Miniaturen.
Also wenn sie eine Lyrikerin ist, dann sind das sicherlich so auch lyrische Bilder.
Aber man kann es auch so lesen, dass man es wieder weglegt. Also man liest einzelne Szenen. Ich konnte auch immer wieder neu einsteigen ins Buch. Ich habe das gar nicht von vorn bis hinten unbedingt lesen müssen.
Ja, man könnte das sicherlich auch irgendwo so aufschlagen.
Weil es so kleine, abgeschlossene Geschichten sind, ne?
Die ja, richtig Geschichten würde ich es ja nicht nennen. Ne? Nee, das sind wirklich Miniaturen. Das sind also richtige Geschichten mit Anfang und Ende sind es ja nicht.
Aber es ist pointiert. Also es ist wirklich auf so einen Schluss.
Ja, wie jetzt eben das mit der Chefin, ne, ja. Was du erwähnt hast. Das wäre sowas wie eine Pointe. Das stimmt. Oft sind es aber auch keine. Ja, ich finde es recht beliebig. Also ich sage es mal ein bisschen provokativ oder provokant. Ich traue mir zu, so ein Buch mit vielleicht ein bisschen anderen Themen in der Woche zu schreiben. Also da
ich hau einfach
irgendwelche Gedanken und ein paar Bilder raus, kleister die notdürftig zusammen und fertig ist. Also ich finde, diese unkonzentrierte Form passt zwar zu unserer heutigen Zeit, aber ich denke so, oh nee, ich mochte schon Knausgard nicht. Das ist ja bei ihm jetzt weniger bildreich oder weniger intellektuell, das ist ja wirklich einfach so beschreiben und mit ganz viel Fremdschamfaktor und die Leute kriegen, glaube ich, da so voyeuristische Dinge erfüllt durch, oh Mann, der Typ ist ja noch komplex beladener als ich. Aber das mochte ich schon gar nicht und hier ist es auch so ein, ich will gar nicht wissen, dass sie sagt, ja, ich mag es, mit Sperma im Gesicht vorm Fernseher zu sitzen. Ich denke so, ja, warum erzählst du mir das in diesem ganzen ohnehin schon völlig überladenen Buch, wo ein Thema angerissen wird, dann kommt das nächste und am Ende ist alles egal. Am Ende bleibt übrig so, ja, mir geht's nicht gut, aber es ist weder die Gesellschaft schuld noch ich, sondern es ist einfach irgendwie so.
Also ich finde, am Ende bleibt vor allem die Sprache und das macht ja Literatur auch aus.
Das ist ein schöner Satz. Am Ende bleibt die Sprache, ja.
Also,
und die hat mir vielleicht auch nicht so gefallen.
Aber die ist gearbeitet. Also das, ja, das kannst stimmt. du nicht ja. sagen, dass, da, du das, da, dass da, man das so runterschreiben kann. Das glaube ich nicht. Man kann das
runterschreiben, wenn man einmal die Sprache erarbeitet hat.
Man muss
hat,
in so einem, ne, Rhythmus drin sein. Ja. Ich glaube, das ist wichtig und ich weiß auch nicht, wie viel Weinkonsum da hilfreich ist.
Aber da sind wir uns einig, die Sprache ist nicht einfach
die
so.
Die ist gedrechselt. Also die ist, aber auch im guten Sinne ist die gearbeitet.
Vielleicht im Vorfeld gearbeitet und dann kann sie das so runterschreiben, aber das kann man nicht so runterschreiben, wenn man sich nicht vorher mit beschäftigt hat.
Nee, genau, und wenn man nicht auch ein bisschen Erfahrung hat in Lyrik oder so.
Also da ist ein Rhythmus, manchmal auch ein absichtlich gestoppter Rhythmus. Es gibt ja auch viele Ellipsen, also Sätze, die so, wo ein Verb fehlt oder ein Substantiv, ne, das auch die Gehetztheit nochmal zeigen.
Aber ich finde nicht, dass das den Lesefluss stört. Also, dass man denkt, oh, das ist jetzt so hochtrabende Lyrik oder so.
Nö.
Also, ich finde, das ist verständlich. Und ich hatte auch nie den Eindruck, dass ich denke, so, das ist jetzt total verstiegen oder ich komme da nicht mehr hinterher. Weil sie arbeitet ja sehr assoziativ, also springt manchmal von einem Bild zum nächsten. Aber es gibt immer so eine kleine Tür, dass man denkt, ah ja, okay, da bist du durchgeschlüpft, ich kann dir folgen.
Ich könnte mal eine Stelle vorlesen und dich fragen, ob du da noch folgen kannst. Das wäre mal ganz interessant, um den Leuten, die hier zuhören, mal zu zeigen, so in welche Richtung das auch gehen kann. Natürlich sind das immer nur Beispiele. Ich guck mal, was ich hier habe. Da muss ich, glaube ich, was aufrufen. Schön fand ich den Exkurs über toxische Männlichkeit und über die ewig Jungen, aber das meine ich beides nicht. Da, Seite 90, das muss ich mal gerade raussuchen. Seite 90, fortfolgende,
glaub,
in meinem Buch. Das fängt an mit "In Berlin erzählte Katja". Das ist eine echt wilde Stelle, dann mal fragen muss, was du da so rausnimmst.
Ich habe
eigentlich auch wirklich Fragen zu dem Ganzen.
Ich habe ein analoges Buch, deshalb entspricht das hier nicht ganz
Gleiche, ne?
Meiner Seitenzahl, aber ich höre mal zu.
Ja. Du wirst die Stelle vielleicht wiedererkennen. So, werden wir nicht in einem Körper geboren? Zack, bliblablub, da. "In Berlin", erzählte Katja, "soll es sogar auf öffentlichen Toiletten spezielle schmale Eimer geben, damit sich keiner anstecke, also weder was versehentlich berühre, noch die benutzten Spritzen hervorholen könne. Und als ich da war, fand ich nichts dergleichen. Und dreckig ist es hier, schäbig und dreckig. Die Sitze in der U-Bahn riechen nach Urin. Auf dem Bahnsteig fragt ein Mann nach 30 Cent und betastet die Getränkeautomaten. Hier will ich nicht leben, nicht bleiben. Wobei es wohl nicht anders wäre in Wien oder Kopenhagen. Warum habe ich mir kein besseres Hotel genommen? Um die Geister aller auszutreiben, die früher vor mir das Zimmer bewohnt haben, habe ich eine Packung Streichhölzer und eine Duftkerze Sandelholz von Kneipp, wenn sie so zur Hälfte geschrumpft ist." Ne, das ist eine Ellipse, also da fehlt jetzt angezündet. "Lässt es sich in diesem Zimmer leben? Denn sperr mal einen Menschen ein, lass ihn ein paar Tage allein mit sich selbst, was er da alles von sich zu geben beginnt. Eine alte, halb gelähmte Kettenraucherin verbrannte gestern in ihrem Bett in der Nähe von Wismar und die Waldbrände im Harz. Ein Teich, in diesem Teich Hechte und kleine Fische. Die kleinen Fische laichen und schlüpfen und wachsen. Und die Hechte lauern auf und fressen sie. Das nennt man Kreislauf der Natur, Elia, also ihr Sohn. Eine völlig natürliche Sache, wird man euch später in der Schule erklären. Ich habe nämlich meine Hoffnung auf die Wiederauferstehung der Toten verloren. Dem ist nicht zu entrinnen. Wie schaffe ich es, damit zu leben, dass ich sterben werde? Oder halte ich es nicht aus und laufe wieder zurück? Ich kann nur sagen, wie gut es ist, dass Menschen keine anderen Menschen auferwecken können. Nach jeder Auferstehung nämlich, wenn die erste Aufregung und Freude vorbei, würden alle früher oder später zu dem Schluss kommen, dass es nicht die beste Idee gewesen sei. Nur ein, zwei Schritte bis zum kreischenden Subjekt, zum Soziopathen, Misogynen und Pseudointellektuellen. Die richtigen, die wahren Intellektuellen, die, also, die sind nicht wie ich.
Ja. Das ja, ist doch also, ganz klar.
Was möchte uns die Autorin hier sagen? Also, oder klar, wir müssen jetzt nicht alles, was da drin steckt, hier jetzt aufdröseln. Aber zum Beispiel am Ende mit dem Intellektuellen. Sind die Misogynen die echten Intellektuellen oder nicht? Also wer ist damit?
Das habe ich mich an der Stelle auch gefragt. Also ich glaube, es geht einmal darum, um diesen Kreislauf von Schmutz und von Vergänglichkeit und ja, ob man die Toten wieder auferweckt.
Ja, sie kommt über das Thema Schmutz zum Thema Vergänglichkeit, so Sterben und dann Wiederauferstehung vielleicht schwierig.
Ja, ja, so. Ja. Und was passiert, wenn ich einen Menschen in einen Raum einsperre und er sich selbst überlassen bleibt? So. Mhm. Und das mit den Intellektuellen am Schluss ist die Frage, kommt das raus, wenn ich jemanden einsperre allein? Also ist das dann jemand, der nur noch nachdenkt?
Ja. Das ist nur ein, zwei Schritte bis zum kreischenden Subjekt. Man muss nur kurze Zeit da so drin bleiben, dann wird man irgendwie.
Wenn man sich selbst überlassen bleibt, ja.
Mhm. Aber man wird dann zum Subjekt, zum Soziopathen, Misogynen und Pseudo-Intellektuellen. Und dann kommt die richtigen, die wahren Intellektuellen, die, also, die sind nicht wie ich.
Ja, das habe ich mich auch gefragt.
Was vielleicht ist mit meint denen? Sie damit, dass dadurch, dass sie jetzt so eingesperrt ist, kommt ihre ganze Denkwut aus ihr raus und das ist aber nur pseudointellektuell und die aus ihrer Sicht richtigen Intellektuellen, die sind nicht so, dass sie nur wie in einem Zimmer vor sich hin labern. So könnte man das verstehen, ne? Das ist, und es sind halt sehr, sehr viele Themen in sehr kurzem Raum.
Aber ich
und
finde, Wut springt. Ist ein wichtiges Thema. Also, das, was du gerade gesagt hast, sie ist ja auch wütend,
ja.
Aber sie ist es auf eine Art.
Sie weiß nicht, wohin damit.
Genau, ne? Also, was genau gilt es eigentlich zu bekämpfen? Ja. Also, das kann sie teils benennen, aber sie kann da, also es ist zum Teil so, aber es müsste auch geändert werden generell, damit es besser wird.
Na, sie sagt, das Schlimme ist auch, dass es gibt keine Helden und keine Opfer mehr, man kann eigentlich machen, was man will.
Ja.
Und das wäre ja das Schlimme. Also sie sagt nicht, dass sie irgendwie das Opfer des Systems ist, sondern sie sagt.
Nee, so einfach sagt sie es nicht. Ne, ja.
Sie sagt so, sie sagt ja auch, ich weiß noch nicht mal, was ich will. Also es ist eine Wut, die sehr umfassend ist, sich aber gegen nichts Konkretes richtet und letzten Endes dann nur wieder bei ihr landet, ne? Mit so leichter Selbstzerstörung.
Und das ist auch oft von Einsamkeit die Rede. Das hat mich so verwundert, weil sie ja einerseits total eingebunden ist in ein Leben mit Familie, aber andererseits empfindet sie das, glaube ich, auch so, dass sie gar nicht mehr zu sich selbst kommt.
Ja, und es wenn man kann ja in so einer Familie sein und wenn man dann nicht zu sich selber kommt, dann ist man ja trotzdem einsam.
Sie hat
ja
dieses Bild von dem gefällten Baum oder dem umgefallenen Baum, der dann nur noch so Moose und Pilze nährt quasi und alles weitergibt an Nährstoffen und dann bleibt aber für ihn nichts mehr. Und ein bisschen kommt mir das auch so ausgehöhlt. Also sie selbst ist nicht leer, aber sie merkt, dass sie immer weniger Zeit für sich hat oder in so einer Mühle auch drin ist.
Also ich kann mir das gut vorstellen und kenne das von Freundinnen und Freunden, dass gerade wenn du kleine Kinder hast, du so stark in Funktionsmodus gehst, dass also dieses so in Abgleich mit sich kommen
immer geringer wird, ne?
Ja, gering ist und genau genommen sogar lästig ist. Also dass es dann auch hilfreich ist, das zu lassen und einfach nur zu funktionieren, weil in dem Moment, wo du das nicht machst, knirscht es eben auch mehr. Ne? Und vielleicht dadurch, dass sie jetzt dann mal allein ist und sich diese Auszeit nimmt, kommt sie an diese ganzen knirschenden Punkte ran. Gibt's denn was so von dem bunten Themenstrauß, was dich irgendwie besonders angesprochen hat? Also du hast jetzt die Einsamkeit und die Wut erwähnt, aber
das hat mich angesprochen, gleichzeitig auch der Umgang mit dem Literaturbetrieb, dass man immer in so einer wartenden Haltung, also dass sie irgendwie die Mails immer häufiger aufruft und hofft, dadurch was in Gang zu bringen.
Ein Stipendium irgendwie oder ein Preis, ne? Und so diese Anerkennung von außen, die nicht kommt.
Das hat mich auch interessiert, also wie besteht das Schreiben trotzdem weiter, denn sie schreibt ja, also trotzdem.
Sie übersetzt Ich glaube, hier ist sie mehr eine Übersetzerin als eine Autorin. Sie sagt, sie wollte mal ein Buch schreiben, aber ich glaube, sie ist Übersetzerin.
Aber sie hat ja auch ein Buch veröffentlicht, das dann 3 Rezensionen hatte.
Ah, ja, stimmt. Aber ist das, meint sie damit wirklich ein richtiges Buch oder meint sie damit ein übersetztes Buch, wo ihr Name nur einmal erwähnt wird?
Ach so, ich glaube, da geht es
um die Übersetzung, dass die Übersetzerinnen nie genannt werden. Ich glaube, das ist eher so das Thema.
Das ist auch ein Problem, ja.
Ja.
Aber ich glaube, mich hat einfach interessiert, dass es so auf einzelne Bilder so stark fokussiert war. Und dass ich die Themen habe ich gerne verfolgt und konnte eigentlich auch ihr immer folgen. Und habe mich aber an diesen Alltagsbeobachtungen einfach so, ich fand die so stark.
Ja.
Dass ich dachte, so, da, ich möchte noch mehr durch diese Brille sehen. Also da ist ein Mensch, der irgendwie so speziell beobachtet.
Ja, das ist
die kann
toll,
mir,
wenn
kann
einem
mir
die Sichtweise einer Autorin so gefällt, dass man immer mehr davon, also du könntest auch noch mal 100 Seiten, 200 Seiten davon lesen, ne? Und möchtest einfach immer weiter mit ihr so gucken.
Ja, also beobachten. Ich könnte mir vorstellen, dass jedes Thema durch ihre Sprache für mich interessant wäre, einfach. Oder auch durch die Art, wie sie Sachen sieht.
Wie würdest du die Sprache denn beschreiben, wenn dir die wichtig ist und du die gut findest? Also über den Rhythmus haben wir schon gesprochen, über die Ellipsen. Gibt es noch so Sachen, die du irgendwie hier auffällig und gelungen finde?
Ich finde die einfach schlicht poetisch, also schlichtweg poetisch oder ja, also die hat einfach eine große Kraft, würde ich auch sagen. Und es ist kein Geschwurbel. Also manchmal hat man ja in der Literatur auch, dass man denkt, ja, okay, wir wissen, dass du es kannst. Und das habe ich hier nicht. Also die macht es wirklich.
Also es ist kein, guck mal, wie viele Wörter ich drauf habe.
Genau.
Oder so. Es ist nicht so prätentiös geschrieben.
Nee, das ist nicht so barock. Hier breite ich mein Wissen oder Können aus. Ich empfinde das als eine große Ehrlichkeit. Ich glaube, ich finde das ehrlich. Und
ja, ich glaube, das spricht dann ja auch viele Leute an, ne? Dass man das Gefühl hat, da ist ein Text, wo jemand wirklich mit dem arbeitet, was in ihr ist und da keine Scheu hat, auch seine, in dem Fall ihre Schwäche, Ängste, Verletzung sagen. Also es ist ja peinlich zu sagen, ich gucke 30 Mal am Tag in die Mails, ob da ein Stipendium gekommen ist.
Und
ne?
Sie hat ja auch so boshafte Seiten manchmal. Also dass die Leuten so Schlechtes oder so ein bisschen das übersteuert. Man denkt so, oh. Aber es ist nie so, dass man denkt, oh Gott, jetzt dreht sie durch. Sondern man kann das auf eine Art, dieses Boshafte auch immer nachvollziehen.
Ja, sie sagt zum Beispiel einmal, dass sie ein bisschen sich so genötigt fühlt, bei anderen Leuten nicht schlecht über Mutterschaft und ihre Tochter Laura zu reden und nicht zu viel Unhappiness, sagt sie, zeigen darf, weil sonst sie wie eine böse Mutter wirkt und das sei das letzte Tabu, die böse Mutter. Ne? Ich glaube zwar nicht, dass das das letzte Tabu ist, aber es ist natürlich wirklich ein wichtiges Thema und das ist auf jeden Fall gesellschaftspolitisch total relevant, dass in Deutschland zumindest, ich kann es jetzt für andere Länder nicht oder noch andere Länder noch weniger beurteilen, aber ich sag's mal für Deutschland, einem suggeriert wird, Mutterschaft ist was ganz Tolles und du musst Mutter werden und hast du denn schon Kinder? Willst du denn nicht mal Kinder haben? Und eine Frau ohne Kinder ist da vielleicht nur eine halbe Frau so. Und wenn du dann Mutter bist, wird dir aber eigentlich suggeriert, naja, du machst es entweder zu viel oder zu wenig, du überbehütest das Kind, du bist eine Rabenmutter, du bist zu wenig da, du bist eigentlich nie eine richtig gute Mutter. Und gleichzeitig gibt es für Kinder und Mütter eigentlich ganz wenig Angebote. Also irgendwie, dass man die Arbeit so organisiert, dass das für Mütter irgendwie halbwegs machbar ist, nö. Und das ist ja eigentlich ein Clusterfuck, dass du den Leuten sagst, du musst Mutter sein, aber wenn du dann Mutter bist, ja, das musst du aber besser hinkriegen. Hättest vielleicht besser keine Kinder bekommen, so, ne? Also, du kriegst es ja nicht geregelt, du bist ja eine schlechte Mutter. Und da denkt man, das ist so eine Unverschämtheit eigentlich, die wir hier alle zusammen betreiben. Das ist für mich so das relevanteste Thema, wo ich auch die anderen Themen am ehesten mit verbinden kann.
Ja, es ist ja
also für mich ist das Thema Mutterschaft jetzt vielleicht das, wo ich am meisten sage, da hat sie einen Punkt, dass Frauen sich da mehr noch als Männer in ein Dilemma hineinbewegen, das gesellschaftlich nicht durchdacht ist. Und auch vielleicht auch was Gemeingefährliches hat. Vielleicht ist es auch ein Trick des Patriarchats zu sagen, wenn du keine Mutter bist, bist du ein schlechter Mensch und wenn du eine Mutter bist, auch.
Ja, es hat was
du musst dich immer schuldig fühlen, damit du
rückwärtsgewandt ist.
Ja,
also
total,
das ist, man
damit
hat
du
den einen, wir so. Könnten schon viel weiter sein und genau.
Ja.
Und sie hat ja auch die Forderungen oder man merkt, worum es ihr doch geht, ne? Dass sie einfach auch ihre Arbeit machen kann oder auch einfach, ja, sie schreibt ja, glaube ich, auch ihre Doktorarbeit und das passiert nur, weil ihr Mann dann Elternzeit nimmt. Also das braucht immer die
bei
Hilfe.
Bei ihm ist das aber so was Besonderes. Ja. Ne? Und der Mann wird ja nicht viel beschrieben, der ist überhaupt nicht irgendwie rückwärtsgewandt oder boshaft oder so, aber er ist dann doch derjenige, der mehr zur Arbeit geht, auch ein bisschen besser dadurch, glaube ich, verdient und dadurch rutscht sie automatisch noch mehr in die Rolle der semi-alleinerziehenden Mutter.
Aber es gibt diese super Szene, wo sie gerade feministische Theorien einer polnischen Autorin liest und er lässt seine Eispackung auf dem Tisch liegen.
Ja, und da regt sie sich tierisch auf. Warum lässt er die da liegen? Ne?
Und also dieses, wie man auch merkt, dass im eigenen Alltag das auch alles noch gar nicht so klar ist.
Ja,
also,
das stimmt. Das ist auch eine gute Stelle, habe ich mir auch gemerkt. Ne? Hätte auch mir vor 10 Jahren locker passieren können. Also meine letzte Freundin musste mich da tatsächlich erziehen. Das ging so weit, dass ich manchmal beim Essen da saß und am Ende haben irgendwelche Frauen abgeräumt und ich saß da noch, hab mich mit irgendjemand über Nature Writing unterhalten, ne, was weiß ich. Und immer meinte meine Freundin, wieso hilfst du einfach nicht beim Abdecken? Meinte ich, das habe ich noch nie gemacht.
Ja, siehst du, Anselm?
Ne? Ich kannte das überhaupt nicht. Meine Mutter hat mir das immer alles aus der Hand gerissen. Ne?
Ja, da ist noch viel Bedarf.
Ja, vor 10 Jahren. Ja, ne? Meine letzte Freundin, weil das ist noch länger als 10 Jahre her. Aber tatsächlich musste ich erst im fortgeschrittenen Alter lernen, das überhaupt wahrzunehmen, weil ich da wie so einen blinden Fleck hatte. Ne? Ich habe gedacht, das Essen trägt sich von alleine auf und verschwindet von alleine wieder. Das klingt absurd, aber das gibt es. Ne?
Ich glaube,
und
ja.
Und vielleicht ist es auch so, dass man einfach so ein Eis isst, schmeißt das Papier irgendwo hin, hat man immer so gemacht. Nachher war es irgendwie weg, wie durch Geisterhand.
Es ist einfach die Verteilung auch.
Total, ne? Hart, ja.
Wer ist auch dafür zuständig, dass neue Klamotten gekauft werden? Ja. Das bleibt ja auch alles an ihr hängen.
Ja.
Also die ganze Ausstattung, das ist alles in ihrem Kopf.
Ja, und ich glaube, das betrifft ja viele Mütter. Sie spielt ja auch einmal auf den Roman Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel an. Ne? Da wird das ja noch ein bisschen dramatischer sozusagen erzählt. Diese Überlastung dadurch, dass man im Prinzip das Organisatorische zu Hause mitbedenkt und auch noch das Emotionale zu regeln hat. So, ne? Ja, es kommen im Buch auch noch Träume vor, ne?
Ja.
Die geben ja auch die Möglichkeit für allerhand Bilder mit Maden und gruseligen Dingen. Ne? Da scheint sie auch eine kleine Liebe für zu haben, für so ein bisschen abgründige Motive. Dann kommen Anspielungen auf Tolstoi und Dostojewski vor, ne? Weil sie da auch übersetzt.
Auf Trakl auch.
Trakl kommt vor. Ich glaube, dass sie auch die Frau von Knausgard erwähnt, die Linda Boström-Knausgard, die hat ja auch so eine Art Memoir geschrieben und auch so eine, also so, ja, wie soll man das sagen, so Autofiktion ganz, ganz nah am eigenen Denken und Erleben dran, ne? Denn ich glaube, das ist für sie auch ein Vorbild oder eine Referenz, ne? Aber was wolltest du gerade sagen?
Ich mochte diesen Satz, also die Verwebung dieses Satzes. Ich lese es einfach mal,
bitte.
Die Stelle. Vielleicht macht uns dieser Wohlstand elend. Wir sind so gut wie nie hungrig, schauen Filme, um zu spüren, dass wir am Leben sind. Mhm. Nachts brach sein Mund gleich einer roten Frucht auf. Weißt du, dass Trakl in Krakau starb und die Apotheke, in der er in Salzburg zum Weißen Engel, würdest du dir an einem solchen Ort Tabletten kaufen?
Ja,
also dieses
das ist schon poetisch, ja.
Dieses Trakl-Satzes.
Ja, und mit Auslassungen arbeiten und dann sozusagen seinen Selbstmord als Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen da drin haben. Und natürlich das Trakl-Zitat mit dem
Mund. Und auch die Apotheke, die zum Weißen Engel. Also es gibt so viele, es funktioniert auf so vielen Ebenen oder es passiert so viel.
Finde ich halt in der einzelnen Stelle cool, finde ich auf die Strecke von 170 Seiten zu dicht. Also das ist so.
Hast du dich gelangweilt? Oder hattest du zu viel?
Eher zu viel. Ich habe mich eher ein bisschen ich habe mich so vollgeworfen gefühlt. Mit hier noch was und da noch was. Und mir war es irgendwann ein bisschen egal. Also ich habe mich dann gelangweilt dadurch, dass ich dachte, ja, und jetzt gleich kommt noch dies, und dann kommt noch das.
Und ich fand ja alles spannend. Ich hatte ein bisschen so die Idee von einem Dominospiel, wo immer ein Stein den nächsten mitzieht.
Das hat dich, also ich fand die zweite Hälfte besser als die erste. Vielleicht, weil ich dann besser reingekommen bin. Und weil sie mir als Figur, als denkende und beobachtende Figur irgendwie dann näher kam und sympathischer wurde. Am Anfang war es mir manchmal ein bisschen zu sehr ich. Auf so eine Weise, die ich irgendwie durch die sozialen Netzwerke und durch so Essays und so feministische oder pseudo-feministische Literatur von heute so kenne, wo ich denke, ich bin ein bisschen übersättigt. Ich so,
nee, aber da ist das doch ganz anders. Wenn du sagst, auf Instagram oder so, das finde ich ist irgendwie.
Nachher fand ich es auch anders. Aber am Anfang habe ich so gedacht, das geht wieder in die Richtung. Vielleicht war das aber auch meine voreingenommene Brille. Das kann schon sein. Aber Ich habe aufgestöhnt teilweise.
Ja,
Ich saß so im Sessel so, oh, jetzt, oh ja, sie, vor Freude bringt sie sich um. Genau, das machen die Leute. Oder, ach, sie hat eine Panikattacke, aber sie denkt vielleicht, das ist auch eine Lungenentzündung. Ich so, genau so ist eine Panikattacke, dass du dich fragst, ist es vielleicht eine Lungenentzündung? Ja, ja. Das ist für mich so behauptet. Das ist so dieses, mit psychischen Krankheiten und psychischen Problemen kokettieren, wenn es einem so halb schlecht geht. Und davon bin ich, da habe ich die Schnauze voll von.
Ich weiß, was du meinst, aber ja. Ich fand es in diesem Buch gar nicht so stark. Also ich,
ja,
das, es ist seltsam,
das
dass
ist
ich...
Ein Buch, zwei Wahrnehmungen, das ist ja normal, ne? Und vielleicht haben wir beide recht oder keiner von uns. Ich kann nur sagen, ich fand es in der zweiten Hälfte dann angenehmer, selbstkritischer, auch ironischer und doppelbödiger. Vielleicht ist mir das aber auch in der ersten Hälfte nur entgangen.
Ne? Ja.
Das kann sein.
Ja, ja. Ne? Also ich habe
die Vermutung liegt ja nahe, dass das von Anfang an in dem Buch drin ist.
Eben, also was bei diesen Instagram-Posts oft nicht der Fall ist, die Leute nehmen sich da wahnsinnig ernst, finde ich.
Ja, ja, die
was
haben vor allen Dingen, okay keine Dialektik, ne? dass man sagt, einerseits, andererseits.
Genau, so, und das ist bei ihr ja immer. Sie hinterfragt sich ja immer und hat irgendwie noch so eine Sicht drüber. Ja. Die das Ganze manchmal auch
wahnsinnig. Dann sagen wir mal, das ist mir erst später aufgefallen. Okay. Und dann hat es mir dann auch besser gefallen. Ja. Und trotzdem ist das jetzt kein Buch, das ich gern weiterempfehlen würde, weil ich denke, ja, ich finde ich nicht, du schon. Ich finde die Gedanken interessant und manche der Bilder stark, aber ich finde die Form so als Roman oder als Langtext, weiß nicht, ist nicht mein Ding. Und ich denke auch so, ja, mir ist schon klar, alle Leute sind wahnsinnig hektisch im Kopf gerade und gehetzt und springen von einem Gedanken zum nächsten, aber mein Ding ist so eine ADHS-Literatur nicht. Ich will es schon vorsortiert haben.
Ja gut, aber dann hättest du diese Figuren und die würden in ihrem Haus in Mecklenburg wohnen oder wie?
Also so ein Julizé-Roman.
Also das wäre eine Frage.
Unter Menschen, über Menschen, unter Leuten.
Nee, weil sowas gibt es ja schon so häufig. Und
ich weiß nicht, was ich dann haben wollen würde. Nein, ich hätte es dann, glaube ich, lieber.
Wenn du das Material
dass sie
nimmst.
In diesem Hotelzimmer sitzt.
Das ist ja auch eine super Ausgangssituation, das muss man sagen.
Ja, da sind wir uns einig, dass sie da von mir aus 170 Seiten sitzt und nachdenkt, aber nur über ihr Verhältnis zu ihrer Tochter Laura. Also weil
das würde dir reichen?
Ja, weil ich diese einzelnen Bausteine oft interessant finde und dann kommt nichts mehr damit. Ich denke, was ist denn jetzt mit dir und Laura? Du liebst deine Tochter nicht? Geil, krass, hier wird's spannend, erzähl mir mehr darüber.
Aber ich kann mir das doch ausmalen, also... Nee.
Ich nicht, da bin ich zu doof. Ich kann mir das nicht ausmalen.
Also ich weiß da nicht, ist es tatsächlich so gewesen, aber ich habe Optionen der Erklärung, sagen wir so.
Kennst du von Peter Handke die Stunde der wahren Empfindung? Das haben Nefeli und ich ja auch mal besprochen.
Ja, ja, ja.
Und das hat ja eine gewisse Parallelen hierzu, nämlich dass da jemand in einer Beziehung ist und eine Tochter hat und in einem neuen Raum ist, jetzt in Paris. Und dann, ich würde mal sagen, so nach dem Traum in so einen psychoseähnlichen Zustand kommt oder auf jeden Fall in eine schwere Krise. Und dann auch sehr assoziativ durch die Gegend geht, ne? Und das funktioniert für mich besser, obwohl ich den Typen darin viel unsympathischer finde als hier die junge Frau, weil der.
Du möchtest dich für Begrenzung aussprechen? Also für Fokussierung?
Nein, ich frage mich gerade, warum mir das besser gefällt, weil das ist auch assoziativ und so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das nicht diesen ganzen Diskursballast noch mit reinbringt. Was hier sind so diese Themen aus Diskursen, wie man sie im Feuilleton der Zeitung liest, immer so mit drin. Und dann arbeitet sie sich daran ab. Und dann, was ist Care-Arbeit? Und dann toxische Männlichkeit. Und wie sehe ich das? Und das ist zwar irgendwie vielleicht wahrhaftig, weil wir heute so ticken und denken, aber das macht es für mich dann überladener zugleich und kleiner. Und ich habe dann das Gefühl, ja, das spiegelt etwas von heute wieder, was sehr relevant ist, nämlich wir haben von allem zu viel und von nix richtig was. So, ne? Und das finde ich dann aber irgendwie als Abbild der Zeit nicht schlecht, aber es.
Aber du stellst das total, als würde es dauernd um diese Diskurse gehen. Ich habe das gar nicht so empfunden. Also
nicht
die wären,
dauernd, aber viel.
Die wären manchmal eigentlich geht es ja darum, ihren eigenen Zustand zu beschreiben. Und manchmal zieht sie Diskurse ran, aber jemand, der das jetzt liest, wird nicht den Eindruck haben, er liest ein Essay irgendwie.
Aber eine wirkliche Auseinandersetzung mit ihr selber und ihren Themen ist es für mich nicht. Da würde ich jetzt zum Beispiel von Victus Jort, die Wahrheiten meiner Mutter, was ja auch so autofiktional und auch so gedankenlastig ist und mit Erinnerungen arbeitet, also wo auf der konkreten Handlungsebene nicht so viel passiert, aber ganz viel dahinter ist, da habe ich das Gefühl, wow, da spüre ich den Schmerz, da spüre ich die Auseinandersetzung, es ist wie um eine Wunde kreisen, jemand setzt sich dann mit dem, was ihn aufwühlt, auseinander und hier habe ich das Gefühl, jemand kommt da so kurz rein und geht dann wieder weg. Und dann kommt er da wieder rein und da wieder weg. Also die ist irgendwie noch gar nicht bei sich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das soll das auch thematisieren. Jemand ist nicht bei sich. Aber ich denke so, muss mich das interessieren?
Also die ist doch wahnsinnig bei sich. Die beschreibt doch wahnsinnig detailliert, wie es ihr geht oder wie die anderen reagieren.
Ja, da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Also ja, ich weiß, was du meinst. Sie beschreibt irgendwie was detailliert, aber oft sind das für mich eher Behauptungen als Beschreibungen oder Auseinandersetzungen. Ich kriege keinen richtigen Gefühlszustand von ihr gegriffen, außer dass sie gehetzt ist und unzufrieden.
Nein, nein, sie beschreibt ja auch ihre Einsamkeit oder wie es ihr geht, als sie da bei diesem komischen Übersetzer-Seminar.
Ja,
sie beschreibt
es, aber ich spüre es nicht. Ich spüre ihre Einsamkeit
nicht. Ich finde, das sagt wahnsinnig viel, wenn sie da steht und ihre ganzen frisch gedruckten Visitenkarten bleiben in ihrer Tasche. Da checkt man sofort, wie geht's jemandem? Also ich musste ja dann, ich fühlte mich einsam. Oder
nee, natürlich
also
nicht.
Also diese Emotionsduselei, die ist ja viel schlimmer.
Nein, das meine ich auch nicht. Bei mir hat sich halt nicht so viel davon übertragen. Also ich habe das Bild mit den Visitenkarten auch noch vor Augen. Und es klingt jetzt fies, aber für mich war das trotzdem wie ausgedacht, so nach dem Motto, das ist dieser Figur gar nicht passiert, sondern das erzählt jemand, um mir zu beschreiben, ja, ich bin da nicht so gut angekommen, wie ich es wollte. Und ich komme da emotional nicht rein. Ich werde immer wieder rausgeschmissen und denke so, das interessiert mich im Prinzip, aber ich fühle es nicht. Und es ist krass,
also ich konnte,
dass ich bei Peter Handke viel mehr gefühlt habe, obwohl mir die Figur, die da beschrieben wird, dieser Georg oder wie der heißt, viel unsympathischer ist und ich denke, was ist denn das für ein in sich verbackenes Arschloch? Aber ja, gut, vielleicht sagt das was über mich aus, aber da konnte ich mehr die Figur irgendwie emotional greifen, trotz der Sprunghaftigkeit. Aber das müsste ich mir selber nochmal genau überlegen, warum das so ist. Ja.
Ja. Tja.
Haben wir noch Themen? Ich glaube, Slata Rochal spricht in der dritten Folge von dem schönen Literaturpodcast Temporär und Prekär über die Probleme im Literaturbetrieb, Geld zu verdienen und Selbstvermarktung und so weiter. Das empfehle ich auf jeden Fall mal allen Literaturschaffenden, sich das anzuhören. Dann wollte ich dich noch fragen, kennst du das Buch denn 153 Formen des Nichtseins?
Das habe ich noch nicht gelesen.
Aber das liest du jetzt bestimmt.
Das lese ich natürlich.
Das kommt als nächstes. Dann haben wir noch nicht drüber gesprochen.
Ob es ein Film werden könnte, hatten wir uns noch gefragt.
Stimmt, das können wir uns gleich fragen. Aber vorher noch eine Sache, die in dem Buch auch immer wieder mal anklingt, die ich auch sehr aktuell finde und so noch nicht gelesen habe, ist die Angst vor einem sehr starken Rechtsruck, vor einer Machtergreifung von der AfD. Und dass man dann als Polnischstämmige und als Kulturschaffende sowieso schnell das Weite suchen sollte und dann auch auswandern muss, wie dieser in die USA ausgewanderte Deutsche vor über 100 Jahren.
Ja.
Wie fandst du diese Themeneinschübe oder dieses Stimmungsbild?
Ich fand die gut, gerade weil in Hamburg ja auch Alice Weidel gesprochen hat letztes.
Ja, ja.
Wann war das? Donnerstag, im Wochenende?
Ne? Am Donnerstag
im Rathaus.
Wir haben demonstriert.
Genau.
Und gesagt, toll alles, komm, wir bringen dich nach Hause.
Und also diese leider muss man sagen, Aktualität, die da besteht, dass Leute immer noch auch bereit sind, ihre Koffer packen oder eine Alarmbereitschaft einfach besteht, die sie hier im Text auch beschreibt, dass sie sagt, wir müssen die kleinen Koffer bereithalten, falls wir nochmal, das muss man dazu sagen, die Hauptfigur ist polnisch-jüdischer Abstammung.
Ach, jüdisch auch, genau. Ja,
sonst ist das vielleicht nicht ganz so.
Wie die Autorin selbst, glaube ich, russisch-jüdischer Abstammung ist
und
dann im Alter von 5 nach Schwerin gekommen ist. Ja.
Also vielleicht kann ich die Stelle kurz vorlesen, weil sie wirklich sehr prägnant ist. So sollen wir leben, sage ich zu Gernot, so, dass wir jederzeit die Koffer aus dem Keller holen können, aber nicht die Urlaubskoffer, die kleinen nur, die flinken, die mit vier Doppelrädern, die für ein, zwei Übernachtungen schnell das Nötigste reinwerfen, ohne nachzudenken, nur das Allernötigste, Zahnpasta, Seife, Nagelschere, ein paar Pullover, Hemden, Socken, Schmerztabletten, dann das Geld, die Hälfte als Bargeld verteilt auf Hosentaschen, Koffer und Socken, die Hälfte auf dem Konto, Kreditkarte geht immer, Reisepässe, Geburtsurkunden, Laptops und Schlüssel, einen bei einem Bekannten hinterlegen, vorsichtshalber, den Rest mitnehmen, zum Flughafen und schnell, schnell. Weißt du, warum die ganzen Leute umgekommen sind damals? Sie haben abgewartet und blieben da, weil sie sich nicht trennen konnten von Möbeln, Fächern an den Wänden, Geranien auf den Fensterbänken von ihren alten Eltern oder gerade geborenen Kindeskindern. Das können wir uns nicht leisten. Wir müssen aus ihren Fehlern lernen.
Ja.
Also das fand ich eine sehr berührende Stelle.
Das stimmt, ja.
Weil mir da nochmal klar wurde, tatsächlich, wieso viele Leute sich auch in Gefahr begeben haben, weil man natürlich an einem Leben hängt, das man in einem Land hat.
Ja, man realisiert es nicht so schnell, weil es ja vielleicht auch sowas vorher noch nicht gab.
Ja, und weil man sich auch nicht vorstellen kann, dass eine Gesellschaft, deren Teil man ja ist, so mit einem umgeht. Also,
ja, wobei es die Indizien natürlich schon gab,
ja,
mit nicht
ja,
grüßen
ja.
und ausgrenzen und so, aber darüber wollen wir jetzt auch gar nicht lange reden. Auf jeden Fall fand ich das auch noch ein kurz angerissenes, interessantes Thema in dem Buch.
Ja, dass ich
Verfilmung.
Auch, ja. Das auch seine Wichtigkeit hat. Also,
ja, ja, klar.
Weil ich, also, ne, das.
Ja, aber wohin? In die USA auswandern?
Ja.
Ja.
Und sie sagt ja auch an einer Stelle, ich bin mir ziemlich sicher, dass sich alles wiederholt. Und man denkt nur, oh Gott, bitte
ja,
nicht.
Bitte
aber
nicht, ja.
Ich empfinde sie an der Stelle leider auch als etwas hellsichtig und denke, seit ich das gelesen habe, müssen wir vielleicht doch noch mal ein bisschen genauer schauen, als wir ohnehin schon schauen.
Dann hätte das Buch ja auf jeden Fall schon mal was Wichtiges geleistet, wenn du sagst, jetzt müssen wir genauer hinschauen.
Ja, also ja. Es gibt so eine, es hat ja traumhafte, aber auch sowas Hellsichtiges auf eine Art. Und da kommen wir vielleicht auch zum Film,
ja.
zur Überleitung.
Ja.
Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass man sagt, man hat dieses Setting im Hotelzimmer und hat dann immer so Schnitte nach draußen, die auch farblich vielleicht sich unterscheiden. Aber diese Traumsequenzen. Oder
ja, aber wie würdest du die ganzen Gedanken und so abbilden? Das ist ja auch doch, sind ja auch doch sehr viele, sagen wir mal, eher theoretische und abstrakte Gedanken.
Aber wir haben auch die Figuren und ich finde, die sind stark und die kommen ja auch immer in allen Erzählungen wieder. Also die
das,
Kinder.
Das wär's mal, ne? Also dieses Prosa-Gedicht plus Essay einschieben zu verfilmen. Wenn jetzt hier jemand draußen zuhört und sich berufen fühlt, schaut doch mal rein, man könnte ein Treatment oder ein Drehbuch draus machen. Das wäre doch der neue deutsche Film. Und Lars Eidinger soll dann die weibliche Hauptfigur spielen. Um das Ganze noch ein bisschen zu brechen. Ich muss auch noch eine Stelle vorlesen. Also man kann sich viele schöne Sachen hier draus vorlesen.
Siehst du?
Es gibt keine Opfer, keine Helden. Wir haben die Chance, alles zu tun, was wir möchten. Das gerade macht die Sache so kompliziert. Es wäre schön, gäbe es einen Schuldigen. Gernot zum Beispiel. Oder das Patriarchat. Oder den Arzt auf der Intensivstation für Frühgeborene in Rostock. Oder die Regierung. Und noch eine andere Stelle, die jetzt wieder so.
Ich wusste, du würdest diese Stelle mögen.
Ja, die mochte ich. Weil mir diese Opferhaltung im öffentlichen Diskurs so wahnsinnig auf die Nüsse geht. Das kann ich dir gar nicht sagen. Eine andere schöne Stelle, wo jetzt wieder dieses Mutterschaftsthema oder diese Umstellung von einer eben noch jungen Frau jetzt plötzlich zu einer sich alt fühlenden gut thematisiert wird. Werden wir es überleben? Das Wäschewaschen, das Kakaorühren, die 1000 monotonen Bewegungen, aus denen unsere Tage bestehen. Ich überspringe ein bisschen was. Das heißt, ich wollte nicht, dass es dazu kommt, dass wir so leben, wie wir leben. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, um es zu ändern, weil jede Veränderung zu sehr auf Kosten der Kinder ginge oder etwas zu sehr in Frage stellte. Vor allem meinen eigenen Wert für sie, also die Kinder, oder für Gernot. Das finde ich eine ganz tolle Stelle, gedanklich, weil erst sagt sie, dieses Verändern ging zu sehr auf Kosten der Kinder. Das sagen, glaube ich, ganz viele Leute und sagen, na, ich mache das wegen der Kinder, ne? Und ich habe schon während des Lesens gedacht, naja, vielleicht würde es deinen Kindern ja gut tun, wenn du so leben würdest, wie es dir vielleicht gemäßer ist. Und dann sagt sie, es stellt vielleicht zu sehr in Frage meinen Wert für die Kinder oder für Gernot. Dass es nicht um die Kinder geht, sondern um sie bei der Angst vor Veränderung. Und das finde ich eine ganz tolle gedankliche Bewegung von, ja, ich bin ja jetzt in diesem Leben gefangen, weil wenn ich das so leben würde, wie ich es gerne hätte, dann ging es den Kindern nicht mehr gut. Dann denkt sie, nee. Dann würde es vielleicht rauskommen, dass die Kinder mich gar nicht als Supermutti in der Form brauchen, wie ich mir das hier so recht spinne und dass dann mein Selbstbild angegriffen wird. Und vielleicht müsste ich damit erstmal umgehen. Super spannender Gedanke, den man hier auspacken kann, wie so viele spannende Gedanken darin verborgen sind.
Lest
aus
es.
Meiner Sicht vielleicht zu viele
eine Empfehlung.
Verpackte Gedanken. Okay.
Aus meiner Sicht eine dringende Empfehlung.
Ja,
also endlich
eine
mal
ein
Buch
Empfehlung.
Auf dem deutschen Buchmarkt, das ja. anders operiert, das nicht plotlastig ist
ja.
und das einfach die Sprache wieder mal in den Vordergrund. Das hat mich sogar erstaunt, dass Klaassen das gedruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil,
ja, das ist vielleicht
weil
sogar ein gutes
das
Zeichen. Ne?
Ganz was Neues. Also, dass man sowas druckt, ohne zu sagen, wo sind die Figuren, wo ist der Höhepunkt, wo fällt was zusammen, wo ist der Konflikt.
Ja.
Also dieses normale Erzählen, was mir so auf die Nerven geht, weil das so vielfach und fast nur noch vorrangig so passiert.
Ja.
Und die Sprache dabei teils so in den Hintergrund rückt.
Ja, Ja, würde ich dir sogar irgendwo recht geben. Andererseits denke ich jetzt gerade, ich war ja in der Jury für diese Hamburger Literaturpreise und habe dann viele Texte, die anonym eingereicht worden sind, gelesen und war erstaunt, wie viele der Menschen, die da Texte geschickt haben, irgendwie echt über eine ganz gute Sprache verfügen oder auch mit Sprache arbeiten und wie wenig Spannung erzeugen können und wissen, was ein Plot ist. Da habe ich dann gedacht, komisch, also irgendwie, vielleicht auch, weil sie dachten, das ist der Literaturpreis, da mache ich jetzt mal.
Ja, das kann natürlich da reinspielen.
Dieses Fass auch ja. Nachher dann für Rowohlt schreibe ich dann einen durchgeplotteten Roman.
Ja.
Ich bin ja kein Feind des Plots, aber ich würde auch nicht sagen, dass der Plot irgendwie dasjenige ist, was, also was die Stärke von dem Roman alleine ist oder wo es nur drum geht, ne? Wenn du keine Sprache dazu hast, dann so, ja, dann ist es vielleicht doch ein bisschen funktional.
Aber
einigen wir uns darauf.
Es passiert
ist ein sehr,
was.
Ist ein sehr
es soll nicht der
Buch.
Eindruck entstehen, es würde nichts passieren in dem Buch. Also es gibt 1000 kleine Plots, sagen wir
ja,
so.
Ja. Oder angerissene Plots. Es gibt sehr viele Angebote, sich mit Dingen zu beschäftigen.
Und man kann, das ist vielleicht in unserer heutigen Zeit auch nicht uninteressant, auch immer mal kurze Sequenzen lesen. Man braucht nicht 5 Stunden Lesezeit. Man kann das in der U-Bahn lesen. Also man kann jeden Absatz für sich lesen.
Ich finde es toll, mit welcher Leidenschaft und Sachkenntnis und Sprachliebe du Zlatar Rochalls Roman Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten gegen einen eher missgestimmten Anselm verteidigt hast. Das fand
sehr
ich cool,
gern.
Maria Lies. Und,
es war mir eine Freude.
War mir auch eine Freude. Bis dann.
Lest
tschüss
das Buch.
Da zu Hause. Ja, lest es
das
doch
Buch.
Von mir aus. Genau.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.